Wir hören die eine Geschichte über den Apostel Paulus. Der ist auch des Öfteren mal umgezogen. Und in diesem Text findet sich am Ende die Greifbar-Vision. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden Juden luden Paulus zu sich ein, und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb, und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes.
Vor einem Menschenalter formulierte der berühmte Wiener Psychiater Viktor Frankl einen wichtigen Satz. Er hat gesagt, nachdem er das KZ überlebt hatte und jetzt als Arzt wirkte, um seine Lebenserfahrung zusammenzufassen: Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Mit einem Warum komme ich durch fast jedes Wie. Es scheint allerdings heute so, als wäre die wichtigste Frage nicht mehr die nach dem Warum, sondern eher nach dem Wie. Wie macht man, was man macht, möglichst gut? Davon ist die Werbung voll, und es gibt auf dem Buchmarkt ganze Berge von Bestsellern über die Wie-Frage. Ein paar Beispiele gefällig. Zum Beispiel: Wie man Freunde findet, fragt seit 100 Jahren Dale Carnegie. Aber viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie man richtig küssen kann. Entschuldigt, ich meine natürlich, wie man den richtigen Partner vom Herrn findet. Oder, naja, wenn man ihn hat, wie man ihn auch wieder los wird. Ein Dauerbrenner in der Wie-Literatur ist die Frage, wie nehme ich ab? Alternativ könnte ich genauso gut fragen, wie werde ich ein Hamburger? Oder wie werde ich ein Deutscher? Exotischer ist dann schon die Frage, wie ich lernen kann, richtig Sushi zu essen. Und am allerexotischsten zum Schluss ist die Frage, wie man mit Österreichern klarkommt. Alles fragt nach dem Wie. Viel seltener wird nach dem Warum gefragt. Warum stehe ich morgens auf? Warum gebe ich mir Mühe? Warum halte ich durch, wenn es schwer wird? Welches Warum ist groß genug, um dafür zu leben, sich einzusetzen, zu opfern und die wenigen kostbaren Lebensjahre, die man hat, dafür in die Waagschale zu werfen. Wenn wir heute über Visionen nachdenken, dann denken wir über das Warum nach. Visionen beantworten die Frage nach dem Warum. Und weil Visionen uns ein Warum geben, erzeugen sie Passion. Und Passion ist Leidenschaft gepaart mit Leidensbereitschaft. Wer ein Warum hat, der muss nicht mehr fragen, warum er morgens aufsteht, wofür er seine Kraft und seine Ressourcen einsetzt und warum er auch in schwierigen Zeiten nicht aufsteckt. Und wenn Menschen ein gemeinsames Warum haben, dann schweißt sie das zusammen. Die Vision einigt Menschen, die sonst höchst eigensinnig sein können und die es eher auseinander als zueinander zögern. Zum ersten Mal hörte ich von einer solchen Vision vor einigen Jahren, nämlich von Bill Hybels im Anfang der Geschichte von Willow Creek, einer Gemeinde in der Nähe von Chicago. Dr. Gilbert Berezikian, Dr. B genannt, unterrichtete ein College-Seminar über die Apostelgeschichte. Und er schilderte in leuchtenden Farben, wie die ersten Christen lebten, wie sie zusammen beteten, wie sie feierten, auf Gott hörten, füreinander sorgten, sich um die Armen kümmerten, ihren Glauben bezeugten und sich durch gar nichts beirren ließen. Er erzählte, wie Menschen angezogen wurden durch diese Gemeinschaft. Er zeichnete nach, wie einer nach dem anderen hinzukam, sich taufen ließ und wie Menschenleben allmählich verändert wurden. Eins nach dem anderen und dann immer mehr, Tausende, bis diese Bewegung in die ganze Welt hinein wuchs. Dr. B. erzählte das und dann sagte er seinen College-Studenten, das alles ist bis heute möglich. Gott hat nicht aufgehört, solche Gemeinden ins Leben zu rufen und zu erhalten. Und dann fragte er seine Studenten, wer von euch wird sein Leben dafür einsetzen, um mitzuhelfen, eine solche Gemeinde aufzubauen. Und Bill Hybels sagte damals, ein ganz junger Mann, da hatte ich mein Warum gefunden. Die Vision von einer Gemeinde, in der Menschenleben verändert werden, geheilt, erneuert, versöhnt, gerettet. Eine Gemeinde, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Und so entstand die Willow Creek Gemeinde. Und warum erzähle ich es? Weil sie morgen ihren 40. Geburtstag feiert. Und irgendwann saßen hier in Greifswald 12 Leute im Wohnzimmer des Bischofs und fingen an zu träumen. Wie wäre es, wenn wir auch in Greifswald Kirche für Menschen würden, die noch nie von Jesus gehört haben? Wie wäre es, wenn wir alles täten, was nötig ist? Und wenn wir alles ließen, was hinderlich ist? Damit Menschen Jesus kennenlernen. Wir haben nur ein Warum, um zu erleben, wie Jesus das Leben von Menschen verändert, um zu sehen, wie Jesus das Leben von Menschen mit Liebe umfängt, berührt, anspricht, heilt und neu ausrichtet. Und an diesem Tag, an diesem Abend fanden wir unser Warum, die Vision, die bis heute das Herzstück dieser Gemeinde ist. Wir haben das von Anfang an mit diesem Wort aus der Apostelgeschichte verknüpft, seit 13 Jahren. Paulus ist auf seinen Reisen in Korinth angekommen, er tut, was er überall tat, er predigt das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Es geht mal auf, es geht mal ab, es ist nicht einfach in Korinth. Da spürt Paulus mitten in der Nacht, wie Jesus ihn weckt. Er wird wach und er hört eine Stimme. Eine Stimme, mit der Jesus ihm sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dieses Statement, Wort vom Herrn, fiel uns damals zu. Wir haben uns das nicht gesucht. Es kam zu uns aus ganz verschiedenen Richtungen. Und in uns wuchs die Gewissheit, das ist für uns. Dieses Jesuswort ist nicht mit Paulus zu Ende. Es wandert durch die Zeiten und jetzt ist es bei uns angekommen. Es ist unsere Vision. Es ist unser Warum. Wenn man dieses visionäre Wort nun ein bisschen genauer anschaut, dann könnte man sagen, dass es drei unterschiedliche Dinge sagt. Ihr seht das vorne und das bleibt jetzt auch bis zum Ende so stehen. Jesus macht erstens ein seelsorgliches Versprechen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Jesus eröffnet zweitens eine grandiose Aussicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Jesus erteilt uns drittens einen riskanten Auftrag. Rede und schweige nicht. Das möchte ich nun der Reihe nach mit euch ein wenig anschauen. Also das Erste, Jesus macht ein seelsorgliches Versprechen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wisst ihr, für Paulus war es alles andere als leicht in Korinth. Er hatte eine vielversprechende Karriere geopfert, als er ein Jünger von Jesus wurde. Und Jesus hatte ihm vom Anfang an gesagt, dass er würde leiden müssen. Und Korinth machte all das auch wahr. Aus der jüdischen Gemeinde haben sie ihn achtkantig rausgeworfen. Später werden sie ihn vor den römischen Statthalter zerren, also vor Gericht verklagen. Sein Team ist erbärmlich klein. Aquila und Priscilla, Kleinunternehmer, die der römische Kaiser wegen ihres Glaubens aus Rom vertrieben hatte. Wir bemerken, Flüchtlinge also. Dann noch Silas und Timotheus, zwei Theologiestudenten von außerhalb. Zugereiste also. Dann noch Titius Justus, ein einziger gebildeter, religiös interessierter Bürger der Stadt. Und Crispus, ein einziger aus dem religiösen Establishment, der zum Glauben gefunden hatte. 6 Menschen in einer riesigen Metropole. Nicht gerade ein Dreamteam. Und Jesus nimmt ihn aus der ganzen schwierigen Lebenslage nicht heraus. Typisch, muss man sagen, typisch. Es geht nicht am Schweren vorbei. Es geht nur hindurch. Aber er sagt ihm, fürchte dich nicht. Und er sagt ihm, ich bin mit dir. Und wenn man sich nur ein ganz klein bisschen in der Bibel auskennt, dann klingt das sehr vertraut. Das sind fast wörtlich Sätze, die immer wieder fallen, wenn Menschen mit einem starken Warum auf die Reise geschickt werden. Menschen wie der Landeroberer Josua. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem. Hörst du, Josua? In allem, was du tun wirst. Das hören Menschen wie der blutjunge Prophet Jeremia. Fürchte dich nicht vor den Menschen, die nicht hören wollen, was du zu sagen hast. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und jetzt hört es Paulus in Korinth, in der Fremde, in einer pulsierenden multinationalen Stadt, angesichts von Widerstand und Lebensgefahr. Ich bin mit dir. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Ich lege meinen Schutzmantel um dich. Ich umstelle dich mit meinen Engeln. Ich halte selbst die Wacht. Und sie können dich attackieren, sie können dir den Mund verbieten, sie können dich verprügeln, sie können dich in den Knast werfen. Aber nichts, nichts soll dir schaden. Du wirst nicht untergehen. Am Ende ruht dein Leben immer in meiner Hand. Bei aller Leidenschaft, dass wir ein Warum haben und eine Vision für diese Stadt Greifswald, kann uns doch Angst und Bange werden. Wie soll das alles werden? Wird das Geld reichen? Werden unsere Kräfte reichen? Werden in 2, 3, 4 Jahren sich Menschen rufen lassen, mitzutun? Werden wir den Nöten gewachsen sein, auf die wir unter Akademikern wie im Ostseeviertel stoßen? Wird man uns beschimpfen, weil wir Jesus lieben und folgen? Bleiben wir beieinander in Demut und Verlässlichkeit? Kriegen wir das alles hin? Unsere kleine Mannschaft aus Flüchtlingen, zugereisten Studenten, wenigen Neugewonnenen aus dieser Stadt und berufstätigen Christen? Werden wir selbst Schaden nehmen an Leib oder Seele? Fühlt ihr das gelegentlich? diese Fragen, diese Sorge und Angst angesichts der tapferen Entscheidungen, die wir als Gemeinde gerade treffen. Die Sorge, es könnte einfach nicht reichen, oder die Angst, was, wenn wir das alles brutal vor die Wand fahren? Ich fühle das und gar nicht so selten. Es ist der Seelsorger Jesus, der uns sagt, ich sehe eure kleine Kraft. Ich sehe, dass ihr ein kleiner Haufen seid. Ich sehe eure Sorgen, ich sehe eure Bedenken, ich sehe eure Furcht. Aber seid gewiss, sagt Jesus, ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht hängen. Und ihr müsst euch nicht fürchten. Schaut her, ich bin da. Heute und morgen und in 3 Jahren und in 5 Jahren und bis euer Weg zu Ende ist. So getröstet kann Paulus das Zweite hören. Jesus eröffnet eine grandiose Aussicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Dazu ließe sich nun sehr viel sagen. Ich konzentriere mich auf das, was für unser Warum entscheidend ist. Warum ist hier die Rede von einem großen Volk? Was ist das? Wenn von einem großen Volk die Rede ist, dann ist die Jesusgemeinde gemeint, die auch Heiden umfasst. Menschen, denen der Glaube nicht in die Wiege gelegt war. Konfessionslose und Andersgläubige. Kurzum, Jesus sammelt sich ein Volk. Er geht durch die ganze Welt, von einem Ende zum anderen. Und er ruft Menschen heraus und hinein. Heraus aus einem Leben fern von Gott. Hinein in den Glauben und in die Gemeinschaft. Wenn Jesus von seinem großen Volk spricht, dann geht es darum, dass er fortsetzt, was er in den 3 kurzen Jahren seiner irdischen Wanderschaft tat, bevor sie ihn ans Kreuz nagelten. Er geht umher. Er findet Menschen, immer Einzelne. Er findet den Zachäus auf dem Baum. Er findet die Frau am Brunnen. Er findet den Blinden vor dem Stadttor. Er sucht und findet die Fischer am See und die Zöllner am Zoll und die Aussätzigen in den Ghettos. Und dann tritt er in ihr Leben und fängt an, alles, alles neu zu machen. Und damit hat er Ostern nicht aufgehört. Er geht durch die Zeiten und er geht durch die Länder. Er geht durch die Städte und Dörfer. Er sucht und findet. Und so kommt er nach Korinth und so kommt er nach Greifswald. Er sucht und ruft und sammelt sein Volk. Immer ein Menschenleben nach dem nächsten. Und ich möchte uns hier nur auf 2 Beobachtungen aufmerksam machen. Die erste, Jesus sammelt. Und Jesus hat sein Volk. Es ist sein Werk. Der Bibelausleger Adolf Schlatter schreibt zu dieser Stelle, nicht der Apostel erwirbt ein großes Volk für den Herrn. Christus hat es und schickt ihm deshalb durch den Apostel sein Wort. Jesus geht durch Korinth und Jesus geht durch Greifswald und sammelt sein Volk. Er nimmt den Paulus und er nimmt uns dazu in Dienst. Sein Tun umfasst unser armseliges Tun. Aber am Ende ist er es, der Menschen anrührt, anredet, heilt, rettet und beruft. Es ist sein Volk, es ist nicht unser Volk. Und er sammelt es, so sehr wir auch von ihm gerufen und beteiligt werden. Wenn das nicht so wäre, dann wäre unsere Arbeit mit all unseren Entscheidungen, die wir gerade treffen, ein Ritt auf dem Bodensee. Es wäre der pure Wahnsinn. Wir wären zum Scheitern verdammt. Die 2. Beobachtung, die Formulierung, ein großes Volk, die ist eigentlich relativ blass. Was ist das eigentlich für ein Volk? Wir können nur sehen, dass es das Volk ist, bei dem Jesus der König ist. Das Volk, das er sammelt, das ist die Schar der Menschen, die sich von ihm regieren lassen, für die er königlich sorgt und die wiederum seinem königlichen Willen dienen. So viel können wir sehen, aber so ganz furchtbar konkret ist das immer noch nicht. Was heißt das denn für uns, dass wir Jesus zur Hand gehen, wenn er sein großes Volk in Greifswald sammelt? Wen sammeln wir denn da mit ihm? Und wozu? Ein Hinweis kommt aus einer Gemeinde in der Nähe von San Francisco. Sie hat ihre Vision mit 3 kurzen Sätzen illustriert. Ganz einfach, sehr leicht zu merken. Everybody's welcome. Nobody's perfect. With Jesus, anything is possible. Jeder ist willkommen, Keiner ist ohne Fehler. Alles ist möglich mit Jesus. Ich glaube, dass vieles von dem trifft, was Paulus in Korinth tat. Jeder ist willkommen, auch der Heide, auch die ehemaligen Sklaven, die Prostituierten, wie die gebildeten griechischen Bürger, wie die römischen Soldaten. Jeder ist willkommen. Und zwar mit allem, was er oder sie mitbringt. Und das haben wir doch selbst erkennen müssen. Wir sind alle alles andere als vollkommen. Bei uns muss man nicht mit sauberer Weste kommen, bei uns braucht man kein brillantes Schulzeugnis, bei uns muss nicht alles glatt gegangen sein im Wirrwarr der Beziehungen. Nobody is perfect. Wir selbst am allerwenigsten, also willkommen im Club. Und anything is possible with Jesus. Es kann so viel noch heil und neu werden, ganz allmählich oder urplötzlich. Wir haben es ja mit Jesus zu tun. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Aber Gott sei Dank müssen wir nicht bleiben, wie wir sind. Wie wäre es, wenn wir dafür in unserer Stadt berühmt würden? Das ist das Völkchen von Jesus, bei denen ist jeder willkommen. Keiner vollkommen, aber da tun sich unerhörte Möglichkeiten für Menschen auf. Das sind doch unsere besten Stunden, wenn es mal gelungen ist. Eine junge Akademikerin findet den Glauben. Ein iranischer Flüchtling findet Gemeinschaft. Ein Kind aus der Platte findet seine Gaben. Jugendliche finden mehr als ein Leben mit Hartz IV. Und ich möchte diese Geschichten gerne ohne Ende weitererzählen können, während ich staunend zuschaue, wie Jesus sein Volk sammelt. Professoren tut sich der Himmel auf, als sie eben noch dachten, sie wären alleine im Universum unterwegs. Menschen, die sich nutzlos fühlen, erkennen, dass sie wichtige Stützen im Volk von Jesus sind. Andere haben schlimme Erfahrungen gemacht und erleben zum ersten Mal, was es bedeutet, von Liebe umgeben zu sein. Paare versöhnen sich, Einsame finden Gemeinschaft. Gedemütigte schauen stolz auf ihre neue Rolle als Bürger des Jesusvolkes. Und es hört einfach nicht mehr auf. Es hört nie mehr auf. Und alle zusammen haben ein Warum. Vielleicht haben wir immer zu wenig Wie. Aber in uns brennt ein Warum. Ich könnte es auch so sagen. Das Volk, das Jesus sammelt, ist der Ort, an dem das Vaterunser erhört ist. Das sind Menschen in unserer Stadt, deren Leben getragen ist von der väterlichen Liebe Gottes. Und Tag und Nacht rufen sie ihn an, unser guter, großzügiger und starker Vater. Und sie sehnen sich danach, dass sich Gottes guter Wille in ihrem Leben breit macht und Stück für Stück alles zurechtbringt. Und sie erleben, wie der Himmel auf die Erde kommt, wie Menschen das Brot bekommen, das sie brauchen. Schuld wird vergeben, untereinander wird bereitwillig und großzügig verziehen. Man spürt, wie sich das Dunkle und Böse aus dem Viertel zurückzieht. Menschen werden so stark, dass sie den Versuchungen widerstehen können, die früher ihr Leben versklavt haben. Und Sonntag für Sonntag klingt es laut, manchmal schief, aber immer von Herzen in den Himmel hinauf. Ehre sei Gott in der Höhe, denn ihm gehört Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Und jetzt wäre es doch mal nett an dieser Stelle, wenn so gelegentlich aus der Gemeinde mal ein Amen käme. Denn wir sind beim Schlussteil. Jesus erteilt uns einen riskanten Auftrag, rede und schweige nicht. Es gibt ein seelsorgliches Versprechen, es gibt eine grandiose Aussicht und nun einen riskanten Auftrag. Jesus sagt zu Paulus, der offenbar genau das gebraucht hat, in dieser Nacht, weil vielleicht der Zweifel wieder nach ihm griff. So Paulus, und jetzt möchte ich, dass du mutig weitergehst. Schweige nicht, sondern rede. Bring die gute Nachricht zu allen und lass dir von niemandem den Mund verbieten. Nun könnten wir sagen, na schön und gut, ist ja nett, aber das alles, guck genau in den Bibeltext hinein, das alles ist doch nur dem Paulus gesagt. Okay, antworte ich, wenn ihr das so sagt, sage ich so. Ich glaube nicht nur mit Luther an das allgemeine Priestertum der Gläubigen, ich glaube ab heute auch an das allgemeine Paulinertum. Das allgemeine Paulinertum aller Greifbar-Leute. Und dann gilt jedem und jeder hier die Frage, bist du dabei? Dann schweige nicht, sondern rede. Und bring die gute Nachricht zu den Menschen in deiner Lebenswelt und lass dir von niemandem mehr den Mund verbieten. Und jetzt kommen die Dinge für mich am Ende auch zusammen. Ohne ein Warum geht hier gar nichts. Was ist, wenn wir kein Warum hätten? Wenn wir kein Warum hätten, dann gäbe es auch keine Leidenschaft. Ohne ein Warum ist es nicht die Freude, die uns bewegt. Dann bleibt nur erbarmungsloser Druck. Wenn wir kein Warum haben, dann schauen wir in unser Portemonnaie und sagen, nö, das ist es mir am Ende dann doch nicht wert. Ich investiere mein weniges Geld lieber in andere Dinge. Wenn wir kein Warum haben, dann schauen wir in unseren Kalender und sagen, nein, das ist es nicht wert. Ich investiere meine wenige Zeit lieber in anderes. Wenn wir kein Warum haben, dann schauen wir auf unsere Prioritäten und sagen, nein, ich bleibe in der Gemeinde doch lieber am Rand. Wenn wir kein Warum haben, dann schauen wir auf unsere Beziehungen und sagen, ich lebe lieber in zwei Welten, der Frommen am Sonntag und von der müssen meine Freunde im Alltag doch nichts wissen. Und daran ändert sich nichts. Nichts durch Predigten, Gespräche, nicht einmal durch gefürchtete Kaffeeverabredungen mit den Leiterinnen. Erst wenn das Warum mein Warum geworden ist, wenn ich angesteckt bin von der Vision, die Jesus hat, für Paulus, für Luther, für Willow Creek, für Greifbar. Erst wenn es auch meine Vision ist, dann ändert sich etwas. Auch mein Blick ins Portemonnaie, in den Kalender, meine Ziele und meine Beziehungswelt. Dann aber steht Jesus da und sagt, du, ich suche immer noch Leute, die mit mir unterwegs sind. Und wir sind durch ausreichend viele Täler gegangen als Gemeinde. Wir haben oft genug in diesen Jahren schon vor dem Ausgestanden. Und wir wissen, dass wir es eigentlich nicht drauf haben. Wir sind nicht besonders heilig, wir sind nicht besonders geistlich, wir sind nicht besonders clever, wir sind nicht besonders gut ausgestattet, wir haben Narben, Ecken und Kanten, Sturheiten, Engstirnigkeiten, beste Voraussetzungen, durch den nächsten Ego-Trip alles vor die Wand zu fahren. Und dann sagt Jesus, genau, mit dir und mit dir und mit dir, ich gehe mit euch durch diese Stadt. Willst du dabei sein? Und dann machen wir einfach weiter. Wir hören weiter zu, wir beten weiter, wir dienen weiter, wir laden weiter ein, wir machen uns weiter die Hände schmutzig, wir investieren unsere Zeit, wir überschreiten unsere Grenzen, wir bezeugen mit klopfendem Herzen Jesus. Wir bleiben treu, wir kommen zusammen, wir hören nicht auf. Also frage ich dich, Gemeinde, wirst du gehen? Wirst du lieben? Wirst du Gott zuhören und anderen dienen? Wirst du Menschen ermutigen? Wirst du für die Menschen dieser Stadt auf den Knien liegen? Wirst du das alles tun? Für die Menschen, die Gott in deine kleine Lebenswelt gestellt hat. In deinem Labor, in deinem Wohnblock, in deinem Uniseminar, in deinem Sportverein, in deinem Italienischkurs oder in deinem Fitnessstudio. Wirst du Gott bitten, dass er dich zu einem mutigen Menschen macht, der geistliche Gespräche führt? Wirst du mitmachen bei der Vision, die Jesus dieser Gemeinde vor 13 Jahren gegeben hat? Wirst du dich dazustellen und dabei sein? Wirst du Gott bitten, dir auf die Schulter zu tippen, wenn der heilige Augenblick gekommen ist, in dem du einen anderen Menschen ansprechen sollst? Und dann zu sagen, hey du, ich gehöre zu so einer Glaubensgemeinschaft und wir hätten dich gerne dabei. Schau doch mal vorbei am Sonntag in der Stadthalle oder danach in unseren neuen Räumen. Wir sind da gerade reingezogen und das ist ziemlich cool. Wenn wir Elfi hören oder Shahin, dann hören wir von dem Wunder, dass Jesus in das Leben von Menschen hineinspricht und sie plötzlich Vertrauen zu ihm fassen und es ändert sich so viel. Ihnen geht das Herz auf und sie haben eine innere Heimat, die ihnen Kraft gibt. Und wenn wir Elfi und Shahin hören, dann wünsche ich mir, dass wir mehr solche Geschichten hier hören können. Geht's euch auch so? Nicht, weil wir müssen, nicht, weil es unsere religiöse Pflicht ist, nicht unter Druck, aber aus der schieren Freude zu sehen, was Jesus im Leben von Menschen anstellt. Weil wir ein Warum haben, weil uns eine Vision ins Herz gepflanzt ist. Und weil wir dieses Warum haben, werden wir auch in Zukunft jedes Wie ausprobieren, um Menschen zu dienen und sie neugierig zu machen und ihnen die Liebe Jesus zur Erfahrung werden zu lassen, ihnen ihren Nöten ihnen beizustehen, jedes einzelne denkbare Wie. Und ich denke mir, dass wir das konkret machen sollten. Vielleicht so ein Zielgedanke für unseren Visionstag in einigen Wochen. Dass wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir in den nächsten 5 Jahren etwa 200.000 Euro an Miete zusammentragen. Das ist die Summe. Sondern indem wir darüber nachdenken, wie wir in den nächsten 5 Jahren, sagen wir, 101 Menschen neu gewinnen, taufen und in unserer Greifbar-Gemeinde beheimaten. Warum 101 Menschen? Die 1 am Ende erinnert uns, dass jeder und jede als Einzelne zählen. Wir haben ein paar großartige Ideen für die nächsten Events in der Stadthalle. Das wird ein Feuerwerk. Und ich kann euch nur ermuntern, euch und euren Freunden das nicht entgehen zu lassen. Aber es ist nur ein Wie. Nur ein Wie für unser großes Warum. Wir werden mit unseren kleinen Mitteln jedes Wie ausprobieren. Das aber ist unser Warum, dem Evangelium von Jesus zu dienen, ihm zur Hand zu gehen, wenn er sein großes Volk sammelt. Und die Frage, die Jesus dir heute stellt, heißt: Bist du dabei? Und das Amen spricht bitte mal still in euch. Vielen Dank.